ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Als mein heutiger Gast in das Unternehmen seiner Eltern einstieg, sagt er, da war die Welt der Mode. Es geht also um Mode. Interessant, wir haben jetzt viele Modemenschen hier gehabt. Ne? Ich erinnere mich noch gerne an Valentin von Arnim, ein tolles Gespräch, wird heute bestimmt auch so. Also, da war die Welt der Mode noch in Ordnung. Er sagt, die Branche funktionierte nach klaren Regeln. Und ich bin gespannt, welche Regeln das damals waren. Denn offensichtlich gibt es diese Regeln nicht mehr. Offensichtlich ist in den vergangenen Jahren alles in der Welt der Mode auf den Kopf gestellt worden. Und mein Gast sagt, viel drastischer und schneller, als man das von außen annehmen würde. Und ehrlich gesagt, habe ich schon gedacht, dass sich da sehr, sehr viel getan hat, dass es aber noch drastischer ist, was das Bereich heißt, darüber wollen wir sprechen. Und natürlich wollen wir darüber sprechen, wie es gelingen kann, eine 1878 gegründete Firma, ein 1878 in Hamburg gegründetes Geschäft, bis auf den heutigen Tag auf Erfolgskurs zu halten. In der Zeit sind schon viele Läden, viel größere Läden verschwunden. Ich freue mich auf den Chef des Modeunternehmens Unger. Den kennen alle, also das Modeunternehmen Unger kennen, glaube ich, alle, Florian Braun. Lieber Herr Braun, Unger, heute Morgen auf dem Weg hierhin staunte ich und fuhr an einem großen LKW vorbei. Da stand drauf, so, glaube ich, Unger, was denn sonst? Das waren wahrscheinlich aber gar nicht Sie, oder doch?
Fürchte, das waren wir nicht. Hallo, Herr Heider. vielleicht war das Autoteil Unger.
Gibt es auch, ne?
Genau, das gibt es auch. Mit denen haben wir online stark zu kämpfen, wegen der Marketingkosten.
Weil die?
Die sind natürlich sehr präsent und sehr groß und wir müssen uns immer über die positionieren und das kostet ziemlich viel Geld.
Also für alle die Unger nicht kennen. Alteingesessenes, wirklich alteingesessenes Hamburger Modeunternehmen, tatsächlich seit 1878, wobei man sagen muss, im Besitz ihrer, sonst hätte es ja wahrscheinlich Braun geheißen, das Unternehmen. Warum Unger, seit wann ist es im Besitz ihrer Familie?
Also das ist eine wirklich schräge Story. Meine Großmutter hat damals zu meinem Großvater Erich Braun gesagt, du pass mal auf, was du kannst, kann ich schon lange. Wir machen jetzt auch Damenmode. Und da gab es ein kleines Geschäft, das hieß Unger. Das war aber relativ bekannt in der Stadt. Und da kam die Idee, den Namen doch zu behalten. Und das war eigentlich eine ganz gute Entscheidung.
Weil ich das mal erklären, weil es den Herrenausstatter Braun schon gab.
Exakt, genau. Den gab es. Der war, glaube ich, 10 Jahre vorher am Start gegangen. Mhm. Und dann teilte sich das sozusagen. Meine Großmutter kümmerte sich um Unger, um die Damen. Und Erich war der Herrenausstatter. Kurze Anekdote, das hatte sie mir kurz vor ihrem Tod erzählt. Sie rief oft an, nachmittags bei ihrem Ehemann, Mensch Erich, ich fahre jetzt nachher nach Hause, was möchtest du denn essen? Und dann kam immer die Antwort, du Helene, ich kann jetzt nicht, es ist so voll hier. Mhm. Und bei ihr war kein Mensch. Naja, das hat sich etwas geändert, aber das war der Beginn.
Aber es ist ja trotzdem interessant, wenn dann eine Frau zu ihrem sehr schon erfolgreichen Mann sagt, ich möchte jetzt eigentlich einen eigenen Laden führen. In den, wann war das? Wann hat sie das übernommen?
Das war in den 50er Jahren.
Genau. Ja. Wie hat er damals reagiert? Hat er das?
Also es ist natürlich etwas vor beider Zeit. Von Hören und Sagen war er natürlich begeistert. Ich denke mal, meine Großmutter, so wie ich sie kennengelernt habe, es war eigentlich eine gestandene Modefrau. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, als sie mit der Idee kam, dass er gesagt hat, du Muschi, das war ihr Spitzname, das machen wir. Mhm. Das machen wir.
Okay.
Ich glaube, da war Vertrauen vorhanden.
Und das Interessante ist, dass diese beiden Marken weiter bis heute, wie gesagt, nebeneinander existieren, aber tatsächlich ja eigentlich immer zu einer Familie gehörten, ne?
Korrekt. Also wir sind zwei völlig getrennte Unternehmen, aber sind eine wunderbare Familie. Und das ist ein riesen Faustpfand. Wir tauschen uns aus, wir tauschen alle Zahlen aus. Wir hatten auch mal ein Gemeinschaftsbüro. Da haben wir ein bisschen anders ausgesteuert, weil wir auch sehr gewachsen sind. So, aber es ist wirklich schön zu wissen, ich habe zu meinem Cousin Lars Braun ein fantastisches Verhältnis. Und vielleicht ist auch diese Trennung ein Grund dafür, dass wir familiär so wundervoll zusammenstehen.
Vielleicht ist das so. Ich habe es am Anfang gesagt, 1878 gegründet. Sie selber sind, was die Familie anbelangt, die dritte Generation, richtig?
Korrekt.
Ja. Und Sie haben in dem Fragebogen, den ich immer allen zuschicke, geschrieben, dass Sie eigentlich sehr früh wussten, dass Sie ins Unternehmen einsteigen wollen. Das ist, finde ich, deshalb interessant, weil Valentin von Arnim, der Sohn von Iris von Arnim, neulich was ganz anderes
sehr
sagte.
Sehr guter Freund von mir.
Genau, ja. Ich weiß. Also und der dann sagte, eigentlich haben meine Mutter und ich nie darüber gesprochen. Ich bin Investmentbanker geworden und irgendwann rief mich Mama dann an und sagte, sag mal, was ist denn jetzt? Willst du das Unternehmen nicht? Und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich drüber nachgedacht.
Ja.
Wie war es bei Ihnen?
Das ist natürlich die viel coolere Story, aus New York gerufen zu werden. Ich war seinerzeit in London, habe da studiert und wenn Sie mich so fragen, für mich war eigentlich nach Abi auch schon in London klar, dass ich mich jetzt hier bilde, fortbilde, das Leben genieße, die Welt erkunde und dann nach Hause komme und zu Unga gehe. Das war aber nicht irgendwie eine Form von Pflicht, die gerufen hat, sondern tatsächlich für mich eine Art von Freiheit zu wissen, ich weiß, wo ich hin will und vielleicht auch, wo ich hingehöre.
Okay, das heißt aber, dann muss ja das, was Sie bei Ihrem Vater, bei Ihrer Mutter, bei Ihren Eltern erlebt haben, muss Ihnen gefallen haben. Weil es gibt ja auch viele Kinder, die sagen, boah, ich habe das gesehen, so möchte ich nicht leben. Aber bei Ihnen offensichtlich war es anders.
Ja, das war anders, weil die Modebranche, Sie haben es vorhin einmal ganz kurz so erwähnt, in dieser Zeit, 90er, Anfang 2000er, ein Safe Haven war. Das war ein schwieriges, ein herausforderndes, aber ein ganz charmantes Business. Das heißt, ich habe eigentlich in meiner Jugend und später auch während meiner Studienzeit diese Branche immer nur positiv begleitet und von außen betrachtet. Es hat mich eigentlich immer gereizt und war zu keinem Zeitpunkt irgendwie eine Art von Fragestellung, ob ich mich in der Industrie wohlfühle oder ob ich glaube, dass das ein erfolgreiches Geschäftsmodell war. Diese Gedanken gab es tatsächlich zu der Zeit nicht.
Weil man immer gesagt hat, so wie die Gastronomen, essen müssen die Leute immer und sich anziehen, Kleidung tragen müssen die Leute auch immer. Sie haben es gesagt, als Sie reinkamen, ich glaube 2008, richtig? Habe ich das seitdem korrekt?
Ja, 2006 bin ich gestartet und genau, 2006 bin ich glaube ich in die Firma.
Und 2008 haben Sie dann die Leitung übernommen?
2010 hat mein Vater gesagt, so pass mal auf, du bist jetzt 30, in der Küche gibt's einen Koch, das bist jetzt du. Ich würde sagen, wenn man das in unserem Rahmen so sagt, war ich CEO.
Okay, damals klare Regeln. Wie waren die Regeln?
Ja, die Regeln waren, dass es in einer Stadt wie Hamburg meinetwegen 5, 6 große Mitbewerber gab und man dann auf die Messen gefahren ist und geschaut hat, also diese Brand oder diese Marke ist für uns interessant, die soll aber Mitbewerber B nicht bekommen, dann hat man ein bisschen gefeilscht um Exklusivitäten und dann hat man die Schaufenster schön hergerichtet und hat sozusagen einen regionalen Markt Wettbewerb ausgefochten. So, wer hat die interessantesten Teile zum richtigen Zeitpunkt? Es war alles sehr übersichtlich. Es gab eben nicht diese 24/7 Availability. Ne? Es war das Schöne war, man konnte für seinen Markt, seinen Heimatmarkt, das richtige Sortiment zusammenstellen und hatte vor allen Dingen die lokalen Mitbewerber im Blick. Klare Regeln.
Weil die Leute auch dann eigentlich ihre Kleidung, klar, das kennt man ja auch noch von sich selber, man ist eher wohin gegangen ins Geschäft, hat das anprobiert, hat dann gesagt, das nehme ich nicht und hatte so seine Läden, in die man dann gegangen ist und so. Und wäre er nicht auf die Idee gekommen, ich habe immer gedacht, nee, aber wie soll man sich denn Kleidung, Schuhe, wie soll man sich das denn bestellen? Das ist ja unmöglich. Da hatte man noch nicht das Gefühl, Die schicken dir das nach Hause, du probierst es zu Hause an und du schickst, von 5 Stücken schickst du 4 wieder zurück und 1 behältst du. All das gab es damals nicht. Und wahrscheinlich damals gab es wahrscheinlich auch noch so was man so kannte, die Frühjahrskollektion und die Herbstkollektion. Also wie viele Kollektionen gab es damals?
Korrekt. Ja. Es gab eigentlich eine Frühjahr-Sommer-Kollektion und eine Herbst-Winter-Kollektion. Und ich erinnere mich auch noch, gleich im ersten Jahr, es war Ende Mai, ich laufe durchs Geschäft und sehe überall nur Lammfellmäntel und damals gab es noch Pelz und das war noch ein starkes Thema. Und da habe ich irgendwann zu meinem Vater gesagt, sag mal, bin ich hier im falschen Film? Es sind jetzt das erste Mal 28 Grad und hier hängt die ganze Bude voller Winter mit. Wir haben zu dem Zeitpunkt, so war die Mode damals, im Mai, Juni sehr, sehr viel sehr winterliche Teile verkauft. Mhm. Dann sind die Leute in Urlaub und dann kamen sie irgendwann im September wieder. Das Spiel hat sich natürlich der Realität komplett angepasst und verändert.
Mhm. Erzählen Sie mal, wenn Sie sagen, in den vergangenen 10 Jahren, also von 2014 bis heute, hat sich die Welt der Mode, hat sich Ihre Branche so verändert, wie man sich von außen gar nicht vorstellen kann. Jetzt, wenn ich von außen gucke, kann ich mir schon vorstellen, okay, sind die ganzen Online-Händler dazu gekommen, die großen. Man bestellt unglaublich viel online, man probiert unglaublich viel online aus. Gefühlt gibt es jeden Monat eine neue Kollektion. Dieses Kollektionsdenken gibt es gar nicht mehr. Es gibt dieses, was ich mal erstaunt feststellte bei einer Statistik, dass irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das die Zahl wirklich stimmen kann, 15-20% der Modeteile, die man sich kauft, dass die gar nicht getragen werden, sondern dass die dann zu Hause liegen, dass ein Stück im Schnitt 7-mal nur getragen wird und so, kann ich für mich alles nicht sagen. Aber ja, sind das die entscheidende Veränderung? Was ist noch dazu gekommen?
Also ich habe mal gecheckt, ich glaube Louis Vuitton, der Konzern LVMH, hat im Jahr 2023 90 Milliarden Euro umgesetzt. So. Die machen ein wenig das, was wir machen, sie sind Produzent in groß. Also eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. So, das ist eine ganz große Veränderung, dass viel mehr Menschen sich mit Mode beschäftigen. Viel mehr Menschen den Drang haben, Mode zu konsumieren. Alle großen internationalen Marken eigentlich innerhalb von 3 Jahren auch 1 Milliarde Dollar oder Euro umsetzen wollen. Das bedeutet, der Modemarkt an sich ist global geworden. Alle großen Brands sind in den meisten großen Städten vertreten.
Mit eigenen Läden?
Mit eigenen Läden, korrekt. Und du bekommst, das ist ja Tatsache, fast alles 24/7 online, egal wo du auf der Welt lebst. Das ist einmal eine Grundsatzveränderung. Das heißt, wir kämpfen mehr über andere Faktoren, über das Sortiment, über die Auswahl des Sortiments, über die Gestaltung der Läden, über den Service, den wir anbieten, als nur um die tatsächliche Availability. Ne? Also es geht nicht mehr darum, dass dieses Teil in Hamburg bei Unger vorhanden ist, sondern trust ich Unger, mag ich Unger, gehe ich gern zu Unger, gehe ich gern zu U2, mag ich den Service online. Das heißt, wir haben ein anderes Geschäftsmodell, wenn man so möchte.
Also übersetzt zu sagen, früher, so ein bisschen ist es wie bei der Zeitung früher, wenn du früher eine Immobilie, ein Haus, eine Wohnung in Hamburg haben wolltest, dann blieb dir gar nichts anderes übrig. Du musstest Samstag das Hamburger Abendblatt kaufen, weil da war die Immobilienanzeige drin. Heute ist es völlig egal, ob du das Hamburger Abendblatt kaufst. Du kannst die Immobilie, also nicht, aber für die Immobilie, weil du kannst irgendwie jeden Tag gucken. Und so war das früher. Ne? Früher ist man als, muss man sagen, immer schon als die Dame der besseren Gesellschaft, als Menschen, die ein bisschen mehr Geld ausgeben für Mode, ist man halt zu Unger gegangen. Heute muss man das nicht.
Man muss es nicht. Überhaupt nicht. Ich freue mich über jeden, der es trotzdem tut. Wissen Sie, ich bin angefangen, wie gesagt, irgendwie vor 18 Jahren, das ist auch schon ewig her, ja, und da war der neue Wall schon Hamburgs Prachtmal.
Ja.
Aber der neue Wall gegenüber war ein Steakhouse von uns. Links von uns war, ich möchte den Inhabern damals nicht Unrecht tun, ein Antikladen. Altes Porzellan, der saß auch immer beim Fußball neben uns, das erinnere ich noch. Und rechts gab es, es gab 25 inhabergeführte kleine Geschäfte.
Genau. Bis hin zu so etwas wie Fahnenfleck, also wo
Fahnenfleck,
es dann Kostüme und Fahnen gab. So.
Ja. Das war der Stand vor gut 20 Jahren oder 18 Jahren. Heute, Sie kennen den neuen Wall. Immer noch eine Prachtmeile. Ich finde sie tatsächlich auch, entgegen einiger Behauptung, extrem gepflegt, extrem charmant auch gelegen. Man ist ja immer sehr schnell mit dem Negativen, aber auch die Zielführung Richtung Jungfernstieg.
Wer sagt denn das Gegenteil? Es ist wirklich eine sehr gepflegte Straße.
Ja, ich... es gibt immer, man kann nicht parken und so. Es gibt immer Themen, aber das ist groß. Das
kann man
eh
in Hamburg nicht parken.
Genau. So. Und heute ist es natürlich ein Rendezvous der Luxusmarkt. Ne? Mhm. Also du hast ja wirklich neben Hermes, Prada, Gucci, Dior und vielen anderen, da gibt's halt irgendwie uns. Mhm. Das passt auch gar nicht so richtig ins Konzept. Das hat mir mal jemand von Louis Vuitton gesagt. Er sagt irgendwie, wir verstehen das irgendwie nicht so ganz. Was macht ihr da eigentlich noch? So. Und weil wir vorhin darüber sprachen, die Mode hätte sich so verändert und so weiter. Wir sind lokal verankert. Mhm. Wir betreiben unser Business wirklich mit Herzblut und tun das in unseren Geschäften und online. Aber wir spielen ein wenig im Konzert der Großen mit. Das heißt, ich schwimme, I'm swimming with the sharks. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich immer nur zu tun mit diesen großen Konzernen, die irgendwie, mit denen ich Partnerschaften aushandle oder wo man sich versucht zu arrangieren. Mhm. Aber in das heutige Stadtbild der Luxusmeilen passt das gar nicht. Mhm. Also Geschäfte wie uns werden Sie in Europa eigentlich gar nicht mehr finden.
Und wie haben Sie es dann geschafft, sozusagen zu überleben? Weil ne, die anderen sind nebenan und man denkt sich so, wie ist es denn mit den großen Marken? Sagen die dann nicht, was sollen wir denn bei euch noch reingehen? Wir verkaufen ja in unseren eigenen Läden.
Genau. Also irgendwann auch da ein Learning. Am Anfang war man immer irritiert, dass sich da irgendwelche großen Marken einmischen wollen in die Sortimentsgestaltung und wie jetzt deren Ware präsentiert werden muss. Und man hat gesagt, also hören Sie mal, ich bin doch hier, ich kenne doch meine Kunden. Vor 15 Jahren dann umgedacht und gesagt, alles klar, das sind die Spielregeln. So funktioniert es und so funktioniert es ja auch sehr erfolgreich für die großen Marken. Also eher versucht, Partner zu sein als nur Kunde und offenes Visier. Irgendwie haben wir Glück gehabt, dass wir zu diesem großen Konzern extrem gute Geschäftsbeziehungen aufgebaut haben. Und ich fühle mich da auch recht wohl. Also ich habe keine Berührungsängste, auch nach oben hin zu verhandeln. Und insofern haben wir da, glaube ich, eine Ausnahmestellung und eine ganz gute Grundlage.
Und dann hat Valentin von Arnim hier erzählt, als es darum ging, sie fragte, Mensch, irgendwie eure Kaschmir-Pullover, und wie geht das denn, sagt er, ja, wir haben dann ja Unger und wir verkaufen unsere Kaschmir, deshalb haben wir keinen eigenen Laden in Hamburg, so, das macht Unger, und sage ich, und wie ist es dann, wenn die nicht verkaufen, dann nehmt ihr die zurück? Nein, die Unger kauft uns was ab und dann müssen sie sehen, ist das so, also nehmen sie die, also man kennt das aus dem Buchhandel, ne, dann Büchereien und dann gibt es die Remittenten. Das gibt's bei Ihnen nicht?
Das gibt es, aber nicht zu einem großen Maße. Also wir haben, also wenn wir über von Arnim reden und Unger und Walli und mich, haben wir ein Riesenglück. Wir sind eng befreundet, aber das läuft verdammt gut, unsere Partnerschaft. Deshalb unterstreiche ich alles, was der Herr gesagt hat und behaupte nicht das Gegenteil, alles top. Generell ist es so, Sie haben natürlich vollkommen recht, unser Geschäftsmodell, also dieses Handelsmodell, ist herausfordernd, weil wir eigentlich saisonal vorkaufen. Mhm. Also unterm Strich gibt man nach einer Einkaufssaison Summe X aus und hofft, dass das ein halbes Jahr später funktioniert und im Markt erfolgreich ist. Wir versuchen, und da muss man sich eine gewisse Position erarbeiten, bei einigen Brands und Marken eben genau das zu verhandeln, was Sie gerade beschreiben, dass wir am Saisonende einen Cut machen und sagen, das war schön oder auch nicht oder es war sehr erfolgreich oder auch nicht und den Rest der Ware dann retournieren.
Okay, aber es geht nicht bei allen.
Das geht nicht bei uns in unserem Segment, das ist dieses Problem. Wir sind in diesem relativ krisenfesten Segment, also ziemlich weit oben angesiedelt, nicht so einfach. Ich würde sagen, wenn ich das mal überschlage, wird das vielleicht 20-30% unseres Sortiments betreffen.
Das heißt, Ihr unternehmerisches Risiko ist deutlich höher als zum Beispiel bei einem Buchhändler, der sagt, ich kann ja erstmal 30 Bücher davon nehmen, im Zweifel gebe ich 29 zurück.
Wenn dem so ist, dann Chapeau und Congratulations. Das unternehmerische Risiko ist bei uns in dem Fall sehr groß.
Das heißt, Sie dürfen sich nicht irren, was den Geschmack Ihrer Kundinnen, sind es vor allem, angeht.
Ich irre mich da sehr häufig oder wir irren uns da sehr häufig, das höre ich zumindest ab und zu. Wir müssen es jede Saison schaffen, eine gute Balance zu finden zwischen dem, was wir glauben, was unseren Kunden und unserem Einzugsgebiet gefällt und trotzdem auch immer wieder mit neuem Kitzeln. Das heißt also, dieses Geschäft, wir wissen doch, was unsere Kunden tragen. Das ist vorbei, sondern wir müssen auch immer wieder aus Paris und Mailand schauen, was die großen Designer und Designerinnen gemacht haben und dort auch mutig sein. Mhm. Denn sonst braten wir im eigenen Saft. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja neue Kunden dazu gewinnen.
Sie sagen, ich spreche über Kunden und man denkt natürlich dann, ich dachte, es sind eigentlich immer Frauen, oder nicht? Oder kommt auch mal ein Mann und kauft für sein? Ja, kommt also, mit. Gibt's auch?
Na, es gibt die unterschiedlichsten Konstellationen. Ich versuche mich etwas bedeckt zu halten. Also wir haben natürlich am Heiligabend 13.15 Uhr die panischen Ehemänner. Wir haben die modebegeisterten Ehemänner, die teilweise lieber alleine kommen und einkaufen. Und wir haben auch klassischere Konstellationen, wo das Ehepaar reinkommt und der Herr möglicherweise auch noch bei Gefallen den Daumen nach oben. Also wir haben alles dabei. Ich würde sagen, 90% unserer Kunden sind da.
Wie hat sich das verändert in diesen, wenn Sie sagen, in 10 Jahren ist alles anders geworden, hat sich auch die Kunden, Sie sagen schon ja, erzählen Sie ja.
Ja, auch da, es hat sich sehr stark verändert. Also erstens ist es sehr interessant, unser Business ist recht nah an der Realität, dahingehend, dass man auch gesellschaftliche Veränderungen hautnah Tag für Tag erlebt. Ne? Also die vielleicht 25 Jahre, 20 Jahre konnte man unsere Kundensegment klarer clustern. Mhm. Altersdurchschnitt war viel höher. Mhm. Jetzt kommen neue Potenziale nach. Die Kunden werden jünger. Sie werden diverser, auch in der Art und Weise. Also wir haben diese klassische Ungerkunden, wie sie vielleicht vor 20 Jahren gab, sieht heute anders aus.
Wie war die vor 20 Jahren? Was war die? Das war so Mitte, Ende 40, aus einem Stadtteil, der Alster und Elbe nahe liegt, so. Das wäre so das Klischee gewesen damals.
Vielleicht ist das Klischee auch gar nicht so falsch.
Okay.
Das ist wirklich anders geworden. Man darf auch nicht vergessen, wir handeln ja mit sehr wertvoller Ware. Wertvoll in dem Fall auf den Preis bezogen. Und ich mache mir da gar nichts vor. Das ist herausfordernd preislich. Aber es gibt natürlich auch heute, Menschen interessieren sich für Sport, Menschen interessieren sich für Kunst, Menschen interessieren sich für Musik. Einige fliegen zu Adele-Konzerten nach München und Kopenhagen und andere sind modebegeistert. Mhm. Das heißt, wir haben auch sehr junge Kunden, die einfach Mode als Hobby haben. Und das ist eigentlich schön, weil dadurch erweitert sich ein wenig das Kundenspektrum und es ist etwas heterogener.
Und wahrscheinlich ist es bei Ihnen so, das hat einer der Chefs von Porsche hier mal erzählt, hat gesagt, ja, wenn wir jetzt gucken, wie hoch ist unser Marktanteil in Hamburg und wie groß ist die Ziel, so, dann sagt er, dann ist das verschwindend gering. Aber es ist auch egal. Entscheidend ist für uns, wir wollen nicht 80% der Hamburgerinnen und Hamburger erreichen. Wir wissen, wir können die gar nicht erreichen, sondern es geht um eine deutlich kleinere Zielgruppe und einen deutlich kleineren Marktanteil. Aber diese Zielgruppe, Sie haben schon gesagt, das ist eine Zielgruppe, die in der Regel, wo man die konjunkturellen Schwankungen wahrscheinlich gar nicht so stark merkt, wie wenn man so einen Massenmarkt bedienen würde.
Ist genau. Das so? Also die Umschreibung, würde ich sagen, ist 100% richtig. Aber, dickes Aber, also wir sind auch gerade dabei und ich möchte uns da auch ein wenig neu wieder erfinden. Mhm. Ich finde, ein Haus oder unsere Stores ohne Leben, leblos. Das heißt, ich möchte eigentlich, dass wir ein bisschen offensiver und auch kommunizieren, dass jeder bei uns herzlich willkommen ist und auch ziemlich viele Leute, wahrscheinlich ziemlich viele Zuhörerinnen überrascht werden, wie lässig das bei uns heutzutage auch abgeht. Also wie wenig erwartbar und dass Handel oder Einkaufen oder Shopping auch wirklich Spaß machen kann. Das ist ja auch noch eine Dauerdiskussion, die wir aktuell haben. Eben gerade auf dem Weg hier nach oben hatte ihre nette Kollegin gesagt, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, online zu kaufen. Ich muss die Sachen immer anprobieren. Ja. Und dann hatte ich ihr gesagt, ja, aber das kann ja auch Spaß bringen. Ja, das teilte sie nicht so. Aber wir müssen mal wieder dahin kommen, dass also Shopping, City, Zeit verbringen in der Stadt auch was Schönes sein kann. Also dass das entertaining sein kann und dass man nachher nach Hause kommt und sagt, das war eigentlich ein schöner Stadtnachmittag. Also ist das für uns gerade auch irgendwo neben dem Fokus auf E-Com ein wirklich eine Aufgabe, wieder eine gewisse Lässigkeit und wieder Freude zu vermitteln, dass man gerne shoppen geht.
Sie haben es gerade gesagt, also Sie haben natürlich auch E-Commerce in der Corona-Phase, bitte immer mich verbessern, wenn ich Quatsch erzähle, aber soweit ich es richtig recherchiert habe, in der Corona-Phase war das auch bei Ihnen so, dass Sie fast die Hälfte Ihres Umsatzes ungefähr oder sogar noch mehr gemacht haben, digital, ging ja gar nicht anders. Wie auch? Ein Glücksfall?
Also wir hatten vor Covid etwa 29% Online-Umsatz.
Auch schon viel, ja.
Ja, da waren wir aber also eigentlich ein bisschen hinter unseren Zielen. Wir sind jetzt Covid bereinigt bei über 50% online und das soll auch weiter wachsen, hat aber ja mit der Passion oder mit der Emotion für den stationären Handel eigentlich nichts zu tun. Das ist das eine, schließt das andere ja nicht aus. Und wir hatten tatsächlich in Covid echt zu kämpfen, weil in dem Moment, wo die Türen zu waren, waren wir eben bei 30% Online-Umsatz. Das hatten wir dann natürlich auf 100% in der Zeit und danach auch deutlich gesteigert. Aber für uns, wir waren vor Covid wirklich sehr stark stationär.
Okay, und das aber das Ziel ist, was haben Sie, gibt's da Ziele, die Sie haben, was ich bis 2030, 70% des Umsatzes soll online sein oder
so? Das ist eigentlich ein Volltreffer.
Deckt sich mit viel. Ja. Aber trotzdem bleiben Sie, trotzdem wird es natürlich am neuen Wall immer weiter.
Also wir haben sehr langfristige Mietverträge und das waren auch sind immer relativ große Volumen, die man da verhandelt. Ich bin davon relativ überzeugt, dass das gute Entscheidungen waren, die sehr langfristig auszuhandeln, weil der neue Wall natürlich insgesamt sehr begehrt noch ist, auch von den internationalen Brands. Ich habe gestern gerade erfahren, dass wieder zwei große kommen, in einer Zeit, wo man eigentlich denken würde, jetzt ist vielleicht mal ein bisschen Vorsicht geboten. Einen Tag in die Stadt zu fahren und für mich ist es immer wie so ein kleines Grand Hotel, was wir morgens herrichten aufbauen und mit den Menschen zusammenzukommen, ist undenkbar und die DNA von Unger ist auch der neue Wall und ist absolut stationärer Handel. Das wird also, solange ich hier irgendwie was zu sagen habe, immer im Zentrum bleiben.
Sie müssen sagen, wenn alle sagen Unger, dann denkt man immer an dieses eine Geschäft, aber Sie haben mehr.
Ja, wir haben 2014 U2 in der Kaisergalerie eröffnet mit angrenzendem Café. Da haben wir jetzt noch eine Bar dazu gemacht, also ein F&B-Bereich, eine schöne Terrasse. Wir haben einen Beauty-Bereich eröffnet, wir haben einen Kids-Store eröffnet letztes Jahr. Also so eine kleine Lifestyle-Welt. Mein Cousin mit dem Herrenausstatter ist genau gegenüber. Also wir tun wirklich ganz viel, damit wir uns etwas losgelöst von diesem Innenstadt-Thematiken so unsere kleine lebendige Lifestyle-Welt bauen. Und das ist zum Glück, toi, bis jetzt sehr erfreulich und sehr erfolgreich.
Dass Sie das so sagen, dass dieses Erlebnis, ich habe es jetzt erlebt, meine beiden Patenkinder waren da, die normalerweise in der Nähe von Genf wohnen und für die sind jetzt nicht bei Ihnen gewesen, weil die sind 15 und 17.
Oh, da fangen einige schon an. Mit leichten Dosen.
Aber die waren natürlich, das Größte war für die, in Geschäfte zu gehen, auch am Jungfernstieg, die ich noch gar nicht kannte, wo die 2,5 Stunden zugebracht haben. Also das ist ja nicht so, dass dieses Vergnügen am Einkaufen, an Ausprobieren, was ja für, glaube ich, für viele Männer oft ein Horror ist, aber für viele Frauen, die ich kenne, ist das tatsächlich, genauso wie wir schreiben, nach wie vor ein großes Vergnügen.
Ja, ich glaube, es ist einfach, wie man das auch gestaltet, nicht? Also die Ständer hingen früher sehr voll und Mitarbeiterinnen waren sehr motiviert, einen auch relativ schnell das Richtige bereitzulegen. Ich drück das jetzt mal sehr freundlich aus. Das hat sich alles etwas geändert. Der Kunde hat Platz, der Kunde hat Raum, der Kunde hat einen guten Service, aber die ganze Gestaltung des Sortiments ist meiner Ansicht nach wirklich schöner geworden, luftiger geworden, wechselnder geworden. Und was sie mal sagen, also unser Deli U2 ist jeden Tag bumsvoll. Mhm. Ja, also wir schleusen da, glaube ich, am Tag irgendwie 800 Kunden oder 800 Gäste durch. Wir haben das auch ausgegliedert, diesen ganzen F&B-Bereich. Also es zeigt, und ich bin gern in der Stadt. Also ich möchte das auch spüren. Ich möchte wissen, was passiert. Und da passiert zum Glück eine ganze Menge. Mhm. Und es treffen sich Menschen, es unterhalten sich Menschen, es kommen Familien, es kommen Berufstätige. Also ich glaube, dieses Shopping oder Stadtnachmittag kann auf jeden Fall auch Spaß machen.
Genau. Wir müssen mal über die Mode an sich sprechen. Wir haben gesagt, früher ist Sommer, Herbst und Winter. Ne? Jetzt so gefühlt das ganze Jahr, und es gibt diesen Vorwurf von Menschen, die sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigen und zu Recht beschäftigen, sagen, boah, es wird viel zu viel Mode produziert und dadurch wird auch viel zu viel Mode gekauft und viel zu viel Mode einfach mehr oder weniger auch schnell wieder weggeschmissen und entsorgt, weil die Zyklen andere sind, wenn man denkt, oh, so. Gehen Sie das mit? Wahrscheinlich betrifft es, Valentin von Arnim hat das auch gesagt, naja, es betrifft seine Firma nicht so, weil die Pullover herstellen, wo es irgendwie ab 500 € losgeht, ja, und sagt dann eher, dieser Pullover hält dann aber auch bei guter Pflege ein Leben lang. Ja. Aber teilen Sie die Grundkritik an der Entwicklung der Modewelt, zu viel produziert, zu schnell, zu viel weggeschmissen?
Ja, also 100%. Und auch das Argument, klar, ich kann es mir jetzt leicht machen, unser Preissegment ist relativ hoch, die Ware ist sehr hochwertig, mhm, und ein Gisandermantel oder ein Cuccinelli-Mantel, der wird hoffentlich Generationen überleben. Trotzdem ist es ein großes Thema. Ich möchte nur einmal ganz kurz einen anderen Aspekt reinwerfen. Wir hatten nach Covid auch, wo das gerade auch sehr groß war, das Thema, unsere Eigenproduktion. Wir produzieren so eine eigene Kollektion, völlig umgestellt und neue Produktionsprozesse aufgesetzt in Italien. Recycled Kaschmir genutzt. Wirklich, ich habe den ganzen Lifecycle mitverfolgt. Das Endergebnis war, der Kaschmir-Pullover war für uns in der Herstellung 50% teurer. Mhm. Das konnten wir nicht ganz weitergeben an den Endkonsumenten, aber und es zählt ja aber das, was auf dem Platz passiert, ja, genau, in Anführungsstrichen. Die Nachfrage war aufgrund des etwas höheren Preises extrem gering. Ich möchte das nur einfach. Also wir können darüber lange reden und es ist ein schwieriges Thema, weil es natürlich auch um Kosten geht. Mhm. Aber die Wirklichkeit, also das, was verkauft wird und das, was auch so am Greenwashing, mhm, stattfindet und das, was in der Realität gemacht wird und umgesetzt wird, passt nicht ganz zusammen. Deshalb, das ist ein Thema. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen bei vielen Brands, die da sehr die Green Card spielen. Das ist den aufgrund der höheren Preise nicht so leicht an den Endkonsumenten weiterzugeben.
Heißt dann aber, Sie machen das Label noch?
Ja. Wir machen das Label noch, aber produzieren wieder da, wo wir vorher produziert, okay, haben, sparen uns sozusagen diese Extra-Runde. Jetzt muss ich dazu sagen, also es tat ganz gut, da war ja Zeit, auch während und nach Covid an dieser Konzeption mitzuarbeiten. Mich überzeugt vieles, ich will das mal so ein bisschen im Ungefähren lassen, aber mich überzeugt vieles an der, also wenn du das Green etikettierst und man da hinter guckt und die Produktionswege sieht, nicht wirklich.
Okay.
Ich würde das mal so ausdrücken. Also es wird auf einmal Recycled Polyester, ist so ein Begriff, den nutzen sehr viele Scandi-Brands. Mhm. Recycled Polyester, also das sagst du dreimal, und sagst danach auch irgendwie
komisch,
nicht. Also ein bisschen da rein und dahinter geschaut, nicht so einfach. Ich glaube, das hat der Hauptpunkt, und das ist natürlich so, ist, wenn jetzt sehr günstige Hersteller mit 25 Kollektionen im Jahr auf den Markt kommen und sie sagen das ja, die rechnen ja ihre Kalkulation schon so hoch, dass die Hälfte davon wahrscheinlich nie getragen wird, da muss man ran. Und ich kann nur jedem empfehlen, wirklich lieber etwas warten und so in eine Investment Piece investieren, als zu viel, Krimskrams zu kaufen.
Können Sie sagen, was ist denn jetzt normal bei einer Frau? Wie viel, das ist ja die ewige Diskussion, wenn ich gucke, wie bei mir zu Hause die Schrankfläche aufgeteilt ist, dann ist es zu meinen Ungunsten, zu Recht auch, weil ich einfach weniger habe, aber
freut mich natürlich.
Was ist jetzt irgendwie, wie viel Paar Schuhe bei einer Frau sind normal? Wie viel Kleider sind normal? Ich weiß nicht, also kann man das sagen?
Ja, also ich könnte irgendetwas sagen, aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich würde mal sagen, was ich beobachte, ist, dass der Anteil, der männliche Anteil im Kleiderschrank sich definitiv in den letzten Jahren erhöht hat.
Richtig.
Also da gibt es einen Kampf ums Territorium. Es ist von bis. Ich kenne Frauen, die ich liebe und schätze, die tragen einen Mantel mit Werf und Freude über 10 Jahre. Und ich kenne andere, die haben wahrscheinlich 150 Paar Schuhe im Kleiderschrank. Sehr unterschiedlich. Wobei vielleicht eine kleine Entwicklung, dieses Sex in the City Attitude ist etwas weniger geworden. Ja, also wenn Sie ins Straßenbild gucken, zählen Sie mal die Damen mit hohen Schuhen. Sie werden kaum jemanden, und auch abends, wenn Sie zum Dinner gehen,
das ist das, was ich sagen,
so ein bisschen unlässig war manchmal. Also ich glaube, da haben sich die Damen emanzipiert und kämpfen nicht mehr um jeden Zentimeter.
Was ist Ihre, Sie haben uns gesagt, das Klischee von vor 20 Jahren, was ist heute die Hauptzielgruppe? Valentin von Arim auch sagt da, naja, seien wir ehrlich, wir versuchen, dass die wissen, wer wir sind, aber so ab 40 wird's interessant, weil sie dann auch das Geld haben. Und sie haben auch bei Ihnen kostet, was kostet so ein schönes Kleid? Wo geht das los?
Das geht los teilweise bei 390 Euro und es endet wesentlich höher.
Genau. Ja, also ja. Das ist jetzt nicht, wo man als 18-Jährige hingeht und sagt, jetzt hole ich mir mal, vielleicht auch mal eins.
Ja, absolut. Also ja. All welcome. Also ja. Klar. Ja. Was war die Frage?
Die Frage ist, wo geht das los, Ihre Zielgruppe? Also eigentlich wo?
Auch da, wirklich, mein Vater sagte immer von 18 bis 88, wahrscheinlich ist es inzwischen von 17 bis 89. Das ist breit, auch okay. Ob Sie es glauben oder nicht, an einem Ungertag ist wirklich von, ich sag jetzt mal, 19 bis 90 alles dabei.
Okay.
Wally hat natürlich vollkommen recht, das ist einfach eine Tatsache, dass, wobei sich das auch verändert, also vor 10, 15 Jahren war natürlich in Deutschland das Geld, das freie Geld in den Altersgruppe 55 bis 75.
Stimmt, das ändert sich
das
auch.
Ist ja, klar. Und auch das ändert sich natürlich. Man ist erstaunt. Also ich sag jetzt mal, bei uns hat sich das so um 10 Jahre gedreht und ich glaube, das ist einfach aber die Tatsache, dass man im späteren Leben möglicherweise mehr zur Verfügung hat, das ist nur mal so.
Ist nochmal. Und das Interessante ist ja auch, man sieht nicht jedem Menschen, der in einen Laden kommt, dass er sich das zum Beispiel auch vielleicht leisten kann. Ne? Also da sehen wir, die Unternehmer sehen heute anders aus im Zweifel als damals. Sie haben in dem Fragebogen haben Sie viele schöne Sachen geschrieben. Unter anderem haben Sie gesagt, auf die Frage, auf wen hören Sie, haben Sie gesagt, eigentlich hören Sie auf niemanden. Das finde ich interessant. Ist ehrlich, wahrscheinlich nicht ganz, aber was meinen Sie damit?
Naja, es ist so, ich bin sehr, ich lege mir so meine Weisheiten zurecht und bin dann sehr überzeugt davon. Das ist in Teilbereichen natürlich toll, weil man irgendwie, wenn man mal etwa ein Problem zu lösen hat, meint, man hat die beste Antwort. Das geht aber vielleicht manchmal etwas zu weit. Und wenn ich dann korrigiert werde oder mir eine Empfehlung gegeben wird, dann nehme ich die zur Kenntnis, denke etwas drüber nach und nachher wahrscheinlich hat er recht. Grundsätzlich ist es so, dass Selbstbewusstsein für einen selber natürlich unglaublich hilfreich ist.
Absolut.
Und manchmal kann man auch spielerisch sich bestärken darin, dass man wahrscheinlich richtig liegt, weil es einem tagtäglich in den Herausforderungen hilft, wenn man überzeugt ist von sich.
Ich würde da fast noch weitergehen. Ich glaube, wenn man sehr überzeugt Dinge darstellt, kann es auch im Rahmen einer self-fulfilling prophecy so sein, dass die dann so kommen, wie man das gesagt hat. Trotzdem, ich muss daran denken jetzt, weil es ja in der jüngeren Vergangenheit in Hamburg auch Unternehmer gab, die gerade so inhabergeführte Unternehmen im Kampf gegen die großen Konzerne, wo der Druck so stark war, dass da Dinge passiert sind, die man wirklich niemandem wünscht. Wie gehen Sie mit diesem Druck um? Also diesem Druck, dass irgendwie, also ne, so da immer auf die Zahlen zu gucken und sagen, ja, das ist, ne, das, also ja. Wenn es gut läuft, läuft's gut, aber wenn es nicht gut läuft, dann ist das auch schnell zu Ende.
Also das Gute ist, wir machen aus dem Druck ziemlich selbst. Also ganz ehrlich, wir beackern sehr viele Felder und ich bin in einem Alter, wo ich einfach unternehmerisch total...
Wie alt sind Sie jetzt?
44.
Okay.
Ich bin total unternehmungslustig. Das heißt, ich habe richtig Lust. Und da gibt es Felder, die wir noch bearbeiten wollen. Und umso mehr du machst, umso größer wird der Druck. Ich glaube, aus diesem Denken muss man raus. Ne? Also das ist ja ganz interessant. Mhm. Wenn du mehr Chancen siehst als Gefahren, dann ändert sich die Perspektive schon. Insofern, ich glaube, wir sind ein bisschen unseres Glückes Schmied. Wir wissen, ich weiß, wie der Markt funktioniert. Mhm. Ich sehe die Realitäten. Da gibt es nichts, was mich jetzt irgendwie morgen überrascht. Sie werden von mir nicht in 3 Jahren hören, so, oh, dann kam noch die Firma X und dann wurden die Mieten so teuer und irgendwie war auch der Foot Traffic in der Stadt nicht mehr groß, dann haben wir entschlossen das. Mhm. Nein. Also ich weiß, wie der Markt funktioniert und darauf muss man sich einstellen und damit muss man mitgehen. Aber ich bin in einem Alter, wo ich noch was machen will und noch nicht in der Konsolidierungsphase, wenn ich das mal so ausdrücken soll.
Und das zeigt sich auch daran, dass Sie sagen, Sie arbeiten 50 bis 70 Stunden die Woche und das voller Freude.
Ja, auch da ist der... Rumprahlerei mit der Arbeitszeit, das ist auch immer so ein Thema.
Ist keine Prahlerei, finde ich.
Ne? Genau. Aber es ist, wissen Sie, das hört sich jetzt vielleicht etwas sweet an, aber ich steige morgens ins Auto, auch das ist schon relativ besonders, da ich nicht so weit aus der Stadt weg wohne, und freue mich auf den Tag. Das ist so. Und ich habe eine Energie, wenn es Sonntagabend ist und nach einem schönen Wochenende, wo ich mich auf die Woche wirklich freue. Sie werden bei mir selten dass ich eine E-Mail nicht beantwortet, kann sehr gut sein, weil ich das überhaupt nicht mag, aber dass ich sie gelesen habe, die Chance ist wahrscheinlich 24/7 relativ groß.
Okay.
Mir bringt das Spaß. Mir bringt das Spaß und ich liebe es auch bei einem Glas Wein irgendwo am Meer mit Freunden über diese Thematiken zu sprechen. Insofern ist das vielleicht auch ein Privileg, ja, und aber es ist Tatsache, mir macht dieser Job richtig Spaß.
Und das ist so, dann ist ja sehr umso bedauernswerter, dass jemand wie Sie, der so leidenschaftlich ist, dem Journalismus entgangen ist. Denn eigentlich wollten Sie gar nicht Modeunternehmer werden, sondern Sie wollten, wie ich und viele Kollegen, Sie wollten Journalist werden. Und jetzt müssen Sie uns sagen, wer hat denn das verhindert, dass Sie diesen Weg in den Journalismus, den Sie ja versucht haben?
Ja. Also sehr mit großem Erfolg natürlich auch. Also ich habe auch im Deutschleistungskurs ganz, ganz tolle, Deutschlehrerin war, glaube ich, kein so großer Fan, aber irgendwie hatte ich im FAZ ab und zu mal einen Artikel platziert bekommen, was sie sehr ärgerte. Das war, glaube ich, auch nur, weil der Redakteur mich recht lustig fand. Also ich war angetreten, großer Auftritt in der Kaffermacherei bei der Sportbild und wollte da also jetzt eigentlich wann war das, irgendwie mit 13 oder so, die Schülertag oder was das damals war, und wollte dann, also war darauf vorbereitet, jetzt zu den Bundesligaspielen zu fahren und vielleicht da auch als Co-Kommentator schon auszuhelfen. Ich war aber eigentlich nur damit beschäftigt, irgendwelche Tickermeldungen aus Brasilien, ob da ein Viertligaspieler umgeknickt ist oder so, auszudrucken.
Also haben
ein
Praktikum da gemacht?
Ich hatte ein Praktikum gemacht, genau. Und irgendwie kam ich da nicht so richtig zum Zuge und auch nicht so richtig ran. Und dann habe ich eigentlich danach entschieden und gesagt, so nee, also das ist es nicht. Wenn, dann muss es gleich ein WM-Finale sein. Und das stand nicht in Aussicht. Insofern bin ich dann nochmal Richtung Mode abgedreht.
Waren damals schon großer Fußballfan?
Ich war das erste Mal im Stadion 1989, also die EM habe ich noch verpasst. HSV Juve 1-3, das war, glaube ich, Europapokal, der Pokalsieger, hat mich ein Vater vom Freund mitgenommen, hat dann eine kleine HSV-Fahne gekauft und die auch heil nach Hause gebracht und seitdem ist es passiert.
Okay, also seitdem, Sie sind nach wie vor richtiger HSV mit Dauerkarte und allem
drum und dran? Dauerkarte, alles drum und dran, als Jugendlicher auch Auswärtsspiele, alle, ich habe alles...
Aber natürlich Sponsor?
Nein.
Passt nicht, weil...
Nee, also passt es nicht. Also ich habe mir das versucht irgendwie hinzudrehen, aber nein, es ist kein Fit. Und auch die... Also ich würde mal so sagen, wir, ein paar Freunde und ich sind sehr nah an diesem Verein und begleiten ihn leidenschaftlich, aber auch nah. Irgendwann vielleicht, you never know, vielleicht engagiert man sich nochmal mehr, aber es ist vor allen Dingen private Leidenschaft.
Okay, es ist ja nicht nur Leidenschaft, sondern es ist ja auch, also das ist eine Leidenschaft, die auch Leiden schafft in der Vergangenheit, kann man sagen.
Nicht in der Vergangenheit, es geht weiter. Ne? Also
wir hoffen,
den ersten Dämpfer gab es schon, also ja, es geht, also das ist konstant.
Lieber Herr Braun, vielen Dank. Das hat große Freude gemacht. Wir sind gespannt, neue Läden zu eröffnen. Ist das etwas, wenn man sich vornimmt, 70%? Aber Sie nicken schon, es ist nicht ausgeschlossen?
Nicht ausgeschlossen, im Gegenteil. Also irgendwie entstehen immer wieder neue Ideen. Und das, wie gesagt, das eine schließt das andere gar nicht aus. Ich würde eher wetten, dass wir stationär noch mehr machen als weniger.
In Hamburg oder dann?
Ich habe mir fest vorgenommen, in Hamburg zu bleiben.
Das ist sehr gut. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.